Und das deutet schon darauf hin, dass es in letzter Zeit so einen Paradigmenwechsel gab, weg von den sandfarbenen, verstaubten Paläontologen hin zu den coolen Frauen, die sich für Dinosaurier interessieren und sich damit auskennen.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema
Dinosaurier.
Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast. Heute geht es um ein Thema, das mir offenbar sehr am Herzen liegt. Also zumindest mehr als ich gedacht hätte, bin ich bei meiner Recherche draufgekommen. Es geht vor allem um ein Thema, das im Leben von ganz vielen Familien eine Rolle spielt, weil phasenweise bei vielen Kindern das Dinosaurier-Thema einen großen Raum einnimmt. Und es gibt schon zahlreiche Bücher dazu, aber mit denen war ich nie so glücklich. Drum habe ich mich explizit auf die Suche nach lustigen, klugen und vor allem ästhetisch anspruchsvollen Dinosaurierbüchern gemacht. Das Thema galt ja lange Zeit so als Bubenthema und sämtliche Bücher und sämtliches Zeug dazu war für Buben gebrandet, also so Sandfarben, naja, einfach nicht so schön. Und das Thema ist auch gar nicht so harmlos, wie man meinen könnte. Ich bin mal in so einem mainstreamigen Dinosaurierbuch tatsächlich auf den Muttermythos gestoßen. Da war eine Überschrift tatsächlich Gute Mütter und es ging darum, dass es Ausgrabungen gab, die belegen, dass sich T-Rexe um die Eier gekümmert haben und nicht gleich weitergezogen sind. Und es wurde den armen Frau T-Rexen quasi gleich dieser menschliche Muttermythos aufgedrängt und es wurde ihnen unterstellt, dass sie gute Mütter waren und ich war dann halt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich wollte eigentlich nur was über Dinosaurier lesen, weil mit guten Müttern bin ich in meinem Leben genug konfrontiert. Deswegen hier jetzt in dieser Episode schöne und kluge Dinosaurierbücher ohne Muttermythos. Und es sind in letzter Zeit echt einige großartige erschienen. Zum Einstieg, jetzt nicht nur zum Einstieg in die Podcast-Folge, sondern zum Einstieg ins Thema, fange ich gleich an mit einem aus dem Asborn Verlag von Katie Danes. Da gibt es immer so Klappenbücher, die sich so an Kinder ab 2 Jahren richten. Die gibt es zu den unterschiedlichsten Themen. Ich glaube, wir haben es zum Thema Viren. Es gibt es auch zum Thema Rassismus, habe ich in einer anderen Episode schon mal besprochen. Da finde ich das Format nicht so passend. Aber bei Dinosauriern passt es perfekt. Und da geht es so um so die Basics. Gibt es Dinosaurier noch? Wie sahen sie aus? Wie groß waren Dinosaurier? Immer mit Vergleichen aus der Lebenswelt von Kindern. Was haben sie gegessen? Welche Arten gab es? Und hinter 35 Klappen klärt die Autorin dann alles auf, was man so über Dinosaurier wissen kann. Besonders daran sind halt auch die ganz lieben Illustrationen. Und es ist auf dem Cover ein schwarzes Mädchen, die eine große Dinosaurierkennerin ist. Und das deutet schon darauf hin, dass es in letzter Zeit so einen Paradigmenwechsel gab, weg von den sandfarbenen, verstaubten Paläontologen hin zu den coolen Frauen, die sich für Dinosaurier interessieren und sich damit auskennen. Ganz ohne menschliche Kennerinnen, dafür meinen ästhetischen Ansprüchen maximal gerecht wird, mein großes Buch Dinosaurier aus dem Ars Edition Verlag mit wunderschönen Bildern von Natasha Durley. Ich werde in den Shownotes sämtliche Infos zu den Büchern und vor allem auch die Cover verlinken, dann könnt ihr euch vielleicht besser vorstellen, was ich damit meine. Also dieses Buch ist bei mir ziemlich gut angekommen, aber auch bei meinem Kind. Und es ist ein richtig großartiges Einsteigerinnenbuch. Es gibt so einen Überblick über sämtliche Urzeittiere, egal ob Dinosaurier, Flugsaurier, Meeressaurier oder allererste Säugetiere. Die großen, kleinen, gefährlichen, liebenswürdigen, fleischfressenden, vegetarischen, gepanzerten, geflügelten und pelzigen Tierchen, die sind auf so Themenseiten zusammengefasst. Und neben kurzen Sachtexten gibt es auf jeder Seite Suchaufgaben und zahlreiche bunte und ebenso richtig sympathische Illustrationen samt genauen Bezeichnungen. Und die Interpretation der Künstlerin, der Urzeittiere, sticht aus der Masse der erhältlichen Dinosaurierbücher absolut heraus. Ein weiterer Bonus sind, wie auch beim vorher besprochenen Buch, die dicken Seiten, die das eine oder andere zu hastige Umblättern verschmerzen können. Würde ich auch so ab 2 Jahren empfehlen. Bisschen anderer Illustrationsstil und für eine ein klein wenig ältere Zielgruppe, es ist ab 5, aber sicher auch noch länger interessant, aber absolut von mir approved, ist Triceratops T-Rex Supersaurus, die Welt der Dinosaurier aus dem Gerstenberg Verlag von der Virginie Alacidi. Auf 64 Seiten werden die wichtigsten 46 Dinosaurier in übersichtlichen Texten vorgestellt. Detailgetreu und kenntnisreich illustriert von Emmanuel Zucriel mit hochwertigen Aquarellzeichnungen. Die sind irgendwie seriös, aber trotzdem sehr, sehr schön. Und vorab gibt es ein Interview mit einer Paläontologin vom Pariser Museum für Naturgeschichte zu lesen, die über ihre Arbeit erzählt, was man da so macht, wie man das wird und in welchen Berufen man sich ebenfalls mit Dinosaurier beschäftigen kann. Wer es ein bisschen lustiger haben will, nicht richtig seriös, aber ein ziemlicher Knaller ist Tony T-Rex und seine Familie von E.A. Seemanns Bilderbande. In Tony T-Rex und seiner Familie wird die Geschichte von Urzeitriesen so persönlich wie nie erzählt. An der letzte lebende T-Rex Tony verrät alles über seine Verwandten. Und der gibt denen auch sehr lustige Namen. Also der Megalosaurus wird zum Beispiel als Riesenliesel vorgestellt. Der Epidexiperc Sie heißt Crash Test Detlef, das ist unser Lieblingscharakter, und der Diplodocus ist die Zerdofnus. Es ist ein Buch, das aktuell bei uns gerade sehr weit vorne im Bücherregal steht und in dem ein 5-jähriges Kind sehr gerne greift. Es ist unterhaltsam und eben nicht nur für junge Leserinnen. Es macht auch das Vorlesen für Bezugspersonen ein bisschen weniger öde. Ein T-Rex steht ebenso im Mittelpunkt des nächsten Buchs auf meinem Stapel, aber es geht eigentlich um ein ganz anderes Thema, und zwar eines, zu dem es eben nicht so viele Kinderbücher gibt. Der Theobald ist T-Wedge. Er ist Vegetarier, beziehungsweise ist eigentlich, glaube ich, sogar vegan. Und für ihn ist es gar nicht so einfach, anders zu sein als seine Artgenossen. Ich lese mal eine Seite vor. Theobald, der T-Rex, der war ein echter Brüller. Theobald, der T-Rex, war sowas von ein Knüller. Wie Donner seine Schritte klangen, wenn sie durch den Urwald drangen. Er rannte schnell und sprang so weit, wie es ein T-Rex sollte. Und malte mit dem Rexgebiss, sodass es nur so grollte. Nur eine kleine Sache ließ Theo nicht in Ruhe. Beim Essen fiel immer auf, gehörte er nicht dazu. Die anderen Dinos waren scharf, auf Steak der besten Sorte. Doch Theobald, der T-Rex, fraß gern Karottentorte. Und da schauen die anderen so ein bisschen befremdet. Dieses fetzig und cool illustrierte Buch zeigt auf, dass vegetarische Ernährung nicht öde sein muss und dass die anderen gefälligst akzeptieren sollen, wenn man kein Fleisch isst. Vielleicht lässt man sie dann auch von den feinen pflanzlichen Gerichten kosten. Und ich finde ja, es müssen nicht immer nur Bücher sein, wenn es um Sprachförderung oder um Lesen geht. Deswegen hier 2 Tipps für grandiose Spiele, die sind beide aus dem Lawrence King Verlag. Das Dino-Bingo ist herrlich schön illustriert, das lässt sich in kleineren und größeren bis zu 8-Personen-Gruppen spielen. Also wie Bingo so ungefähr geht, wissen wahrscheinlich die meisten hier, deswegen erkläre ich es nicht extra, aber es sind die jeweiligen Dinosaurier illustriert und beschriftet und es ist ganz schön tricky, die zu lesen, wenn man die zieht, und die Mitspielerinnen müssen natürlich auch auf ihren eigenen Bingo-Karten lesen. Da gibt es zum Beispiel den Micropachycephalosaurus, den Uranosaurus und den Pachycephalosaurus oder auch den Sinosauropteryx. Also wenn das nicht Sprachförderung vom Feinsten ist, weiß ich auch nicht. Dann gibt es auch noch ein Dino-Memo, da geht es eher so ums ganz genaue Schauen, also um die räumliche, um das räumliche Vorstellungsvermögen. Man muss die jeweiligen Dinos zu ihren Skeletten zuordnen, das ist ganz schön tricky eigentlich. Zusätzlich gibt es auch noch so ein Booklet mit spannenden Fakten über jeden Dinosaurier. Und naja, klar, auch wirklich richtig ästhetisch anspruchsvoll. Also, wer mal nicht auf der Suche nach Büchern ist, dem sind diese beiden Spiele ans Herz gelegt. Aber jetzt wieder zurück zu Büchern. Es ist kein Geheimnis, dass ich die Bücher aus der Reihe Der kleine Fuchs liest vor, liebe und feiere. Ich habe die verschiedensten Vorlesebücher Underdogs schon in manchen Podcast-Episoden empfohlen. Da widmet sich ja jeder Band immer einem bestimmten Thema, für das sich Kinder brennend begeistern. Bisher gab es unter anderem Prinzessinnen, Feuerwehr- und Piratinnen-Geschichten. Und es gibt auch eins, da geht es zumindest vordergründig um Urzeitriesen. Das Thema wird so aus allen möglichen Kinderperspektiven betrachtet. Als ProtagonistInnen wechseln sich echte Menschen mit Dinosauriern ab. Und die Erlebnisse sind alle direkt aus der Lebenswelt von Kindern gegriffen. Behandelt werden Freundinnenschaft, kleinere Konflikte, Abenteuer und Familienleben. So entkommen das wilde Stegosaurierkind Stella, der gemütliche Brachiosaurus Konrad und das schlaue Parasaurolophus-Mädchen Frieda einem hungrigen T-Rex. Das Kind Jesse findet im Kindergarten Halils verlorenen Stegosaurus wieder und überwindet seinen Neid auf das neue Spielzeug. Das ist eine klassische Freundschaftsgeschichte für Fünfjährige. Oder die Magda feiert mit ihren zwei Papas und ihrer Freundin Toni einen mega monstermäßigen Dino-Geburtstag mit Kostümen und Torte. Oder auch Dino-Mädchen Venya ist live dabei, als ihre beiden Zwillingsgeschwister schlüpfen. Und ich empfehle die Bücher deswegen so gern, weil gute, vielfältige und möglichst klischeearme Vorlesegeschichten für Kinder im Kindergartenalter super schwer zu finden sind. Das ist eine Herausforderung. Und die Dinos sind los, die hält für ZuhörerInnen ab 3 Jahren einige solche bereit. Ich finde das Buch auch durchaus hübsch illustriert, aber eben vor allem auch im Hinblick auf Vielfalt sehr empfehlenswert. Wie gesagt, unterschiedliche Familienformen, Kinder of Color, Kinder ohne klischee-deutsche Vornamen und Mädchen und Buben, die keinen althergebrachten Rollenklischees entsprechen, kommen ganz selbstverständlich vor. Finde ich nicht urzeitlich, sondern absolut zeitgemäß. Wirklich auch schon oft empfohlen habe ich, glaube ich, die zweisprachige Kinderbuchzeitschrift Papa la Papp. In jeder Ausgabe laufen die Texte in jeweils 2 Sprachen parallel, in Deutsch und in einer von 9 hier stark vertretenen Migrationssprachen. Unter anderem gibt es zum Beispiel Farsi, Tschetschenisch, Rumänisch oder Englisch. Und jedes Heft besteht aus 2 Hauptgeschichten, einem Comic, einem Wimmelbild, philosophischen Gedankenspielen, einer Bastelanleitung und einer Seite, auf der die Kinder zum jeweiligen Thema was ins Heft zeichnen können. Auf jeden Fall, es gibt eine eigene Dinosaurier-Ausgabe. Die Hauptgeschichte spielt im Wiener Naturhistorischen Museum. Dort findet eine Abenteuerübernachtung statt. Und in den Hauptrollen sind die Dino-Forscherin Mina und Struzi, der Struziosaurus Austriacus. Sehr unterhaltsam und auch richtig schön gestaltet. Und der Bonus ist eben die Zweisprachigkeit. Nun aber weiter mit brandneuen Neuerscheinungen, die mich ziemlich begeistert haben. Alles, was wir über Dinosaurier wissen, ist falsch. Das Buch will mit Mythen und Unwissen rund um Dinosaurier aufräumen. Jede Doppelseite widerlegt also Fake News zu dem Thema. Das wären zum Beispiel, Dinosaurier hatten entweder ein Echsenbecken oder ein Vogelbecken. Oder alle Dinosaurier waren riesig. Oder Raptoren schlitzten ihre Beute auf. Oder sehr beruhigend, Dinosaurier können zum Leben erweckt werden. Oder Dinosaurier lebten alle gleichzeitig. Die lebten natürlich nicht gleichzeitig, das weiß ich. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Es gibt auch eine großartige Serie auf Netflix, und zwar heißt die Dinozug von Jim Henson. Ist auch durchaus empfehlenswert, vielleicht nicht auf allen Ebenen, aber ich habe sie schon sehr oft geschaut. Da fahren die Dinosaurier mit dem Zug herum und besuchen ihre ArtgenossInnen. Und wenn sie in eine andere Zeit fahren, benutzen sie den Zeittunnel. Ist auch sehr schön visualisiert. Aber zurück zu dem Buch. Widerlegt wird in dem Buch auch die Tatsache, alle Dinosauriernamen sind schwer auszusprechen. Da steht drinnen, falls du beim Aussprechen von Pachycephalosaurus, Jianirhuolong oder Nashobitosaurus Angst hast, dass du dir die Zunge verknotest, keine Sorge, nicht alle Dinosauriernamen sind so kompliziert. Es gibt auch Dinos, die heißen Yi, Minmi oder Jubaria. Das ist beruhigend. Eine Seite widmet sich dem Thema, Dinosaurier sind nur etwas für Jungen. Und da schreiben sie, es spielt keine Rolle, wer du bist oder wo du herkommst. Dinosaurier sind für alle da. Manche glauben, dass sich nur Jungen für Dinosaurier interessieren. Aber tatsächlich sind einige der größten Dinosaurier-Expertinnen heute Frauen. Da werden zum Beispiel vorgestellt die Sana El-Sayed El-Basuni. Sie ist eine ägyptische Expertin für urzeitliche Wirbeltiere, die den afrikanischen Kreidezeit-Sauroboden Mansurasaurus entdeckte. Das war übrigens das erste Mal, dass ein ägyptisches Team einen ägyptischen Dinosaurier ausgrub. Oder Anosuya Chinsami Turan ist sie Südafrikanerin und sie untersucht afrikanische Dinosaurier und schreibt wissenschaftliche Texte über das Wachstum von deren Knochen. Duong Suda Chokchalimwong, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist thailändische Paläontologin, die 2019 an der Entdeckung des Siam-Raptor beteiligt war. Das war der erste in Südostasien gefundene Carchadonsaurier. Was das Buch auch erzählt, unser Wissen ist immer noch lückenhaft. PaläontologInnen weiten ihre Suche nach Fossilien auf immer mehr Regionen der Erde aus, untersuchen bereits erfundene Exemplare mit neuen Geräten und Methoden und erarbeiten auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse neue Beschreibungen der in den Museen verwahrten Skelette. Mit jeder neuen Entdeckung kommen wir der Wahrheit über Dinosaurier einen kleinen Schritt näher. Vielleicht sind viele der Fakten, die in diesem Buch stehen, in ein paar Jahren schon wieder widerlegt. Das heißt, es gibt noch sehr viel zu forschen. Und es waren jetzt irgendwie sehr viele Highlights für eine einzige Podcast-Episode. Aber das wahre Highlight kommt jetzt erst, und zwar ist es das Sprache-Interview mit Birk Grühling. Birk Grühling ist freier Journalist und Papa und Teil des Serial Dads Kinderserien-Podcast. Im Klett Kinderbuch Verlag ist von ihm bereits das Landkartenbuch Am Arsch der Welt und andere spannende Orte erschienen. Und ganz, ganz brandneu herausgekommen ist ein T-Rex namens Sue, ein Dino-Buch, das Frauen in der Paläontologie sichtbar macht. Wunderschönst illustriert von der Lucia Samolo. Ihr großartiges Buch Rot ist doch schön habe ich in der Menstruationsepisode bereits besprochen. Porträtiert werden unter anderem Mary Anning mit ihren Meeressaurierfunden Anfang des 19. Jahrhunderts, die Abenteurerin Sue Hendrickson mit dem nach ihr benannten T-Rex-Skelett oder die Punk-Paläontologin Chimay O'Connor mit ihrem Faible für gefiederte Dinos.
Sprachi-Interview.
So cool, dass Birk mir jetzt Rede und Antwort steht. Lieber Birk, wie entstand die Idee, quasi ein feministisches Dinosaurierbuch zu schreiben?
Hallo Carla, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem tollen Podcast. Ich bin in einem Dino-Buch für Erwachsene auf die Geschichte von Mary Anning gestoßen. Die hat mit 12 Jahren ihren ersten Meeressaurier entdeckt und hat quasi die Paläontologie in England geprägt und das als ganz junges Mädchen und genau und das Anfang des 19. Jahrhunderts, also weit vor einer Zeit, wo Frauen überhaupt in der Wissenschaft aktiv sein durften. Und diese Geschichte hätte ich gerne meinem Sohn vorgelesen und habe aber festgestellt, dass es keine Kinderbücher über Mary Anning gibt, die auf Deutsch erschienen sind. Und genau, deshalb habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und habe festgestellt, dass es aber noch ganz viele andere Geschichten von Dino-Forscherinnen gibt, die noch nicht so erzählt sind, die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Und das ist aber auf der anderen Seite auch ganz viele junge Dino-Forscherinnen gibt, den aktuellen Wissensstand um Saurier prägen. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen dazu bewogen, ein Buch über genau diese Forscherin zu schreiben und über diese Forschung, weil häufig gibt es dieses Klischee in manchen Köpfen, dass Dinos etwas für Jungs seien. Und auch das prägt, glaube ich, auch das Bild, was Dino-Forscher haben. Also immer so sandfarbene Kleidung, den Schlapphut. Und dass Dino-Forschung heute gar nicht mehr so aussieht, das war so ein bisschen der Anspruch war meine Idee.
Wie hast du hier recherchiert? Wie bist du auf die einzelnen Forscherinnen gestoßen?
Ich musste gar nicht so viel recherchieren. Tatsächlich schreibe ich auch als Wissenschaftsjournalist viel über Dinosaurier. Und wenn man sich mit sozusagen aktueller Dino-Forschung beschäftigt, stellt man schnell fest, dass es zwar immer noch relativ männerdominiert ist, was die Professuren angeht, aber dass sozusagen viele junge Forscherinnen in diesem Bereich aktiv sind, gerade im englischsprachigen Bereich, betreiben die auch große Wissenschaftskommunikation, und darum war es gar nicht so schwer, Protagonisten zu finden. Und dann habe ich eben angefangen, wie für einen journalistischen Artikel recherchieren würde. Ich habe quasi zu Spezialthemen, wie zum Beispiel Dino-Kacke oder gefiederte Saurier, habe ich Forscherinnen gesucht, die sich damit beschäftigen, und habe die angeschrieben, ob die Lust hätten auf Interviews. Und dann habe ich mit vielen von denen gesprochen, und so entstand sozusagen ein Buch, das einerseits die Frauen und ihre Arbeit vorstellt und auf der anderen Seite aber auch den aktuellen Forschungsstand der Dino-Forschung präsentiert, weil das war mir immer ganz wichtig. Ich wollte jetzt nicht nur sozusagen ein Buch über Forscherinnen schreiben, sondern ich wollte tatsächlich auch ein Buch über Dinos schreiben. Das sollte sozusagen beides verbinden, weil all diese Forscherinnen verbindet nämlich auch eine große, große Leidenschaft für eben diese ausgestorbenen großen Urzeitechsen.
Welcher war der krasseste Dino- oder Forscherinnen-Fact, der dir im Rahmen der Arbeit an dem Buch untergekommen ist?
Das ist ganz spannend. Ich glaube, der lustigste Umstand eigentlich oder der krasseste Fact war, dass mir fast alle Forscherinnen gesagt haben, also alle waren sehr begeistert von der Idee über dieses Buch und haben gesagt, dass genau das irgendwie fehlt. Genau, das war, glaube ich, so das, was ich mitgenommen habe. Also, dass wirklich ganz viele Leute gesagt haben, wow, das hätten wir uns auch schon gewünscht. Oder über sowas haben wir auch schon mal nachgedacht. Das war sozusagen das Einzige, was sozusagen mich besonders fasziniert hat. Und natürlich auch bei der Recherche gibt es natürlich auch ganz viele tolle Fakten. Zum Beispiel, dass auch in der Wüste der Sahara ganz viel nach Dinosauriern gegraben wird. Oder dass oben in der Arktis auch Dino-Knochen gefunden werden. Das ist, finde ich, ganz spannend. Dann sozusagen, wie stark Frauen auch sozusagen eine frühe Zeit der Paläontologie geprägt haben, ist auch sehr faszinierend. Genau, das war etwas, wo ich gesagt habe, wow, das ist das finde ich etwas sehr faszinierend. Und was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass wie stark der Einfluss von dem Film Jurassic Park auf all die Paläontologinnen ist. Berichten sozusagen alle, die auch sozusagen auch häufig meine Generation sind, also so Jahrgang in den 80ern geboren oder Anfang der 90er, die sagen, wir haben Jurassic Park gesehen und das hat uns so nachhaltig begeistert, dass wir uns für die Dino-Forschung entschieden haben. Und ich hätte nie gedacht, dass sozusagen dieser Film einen so nachhaltigen Effekt auf die Forschung auch hat. Ich glaube, das sind so Punkte, die mich sehr fasziniert haben. Natürlich könnte ich jetzt doch irgendwie eine halbe Stunde darüber sprechen, welche verrückten Dino-Fakten es natürlich gibt, und die auch manche haben es nicht ins Buch geschafft. Vielleicht noch meine Lieblingsstudie, die ich gelesen habe, ist, dass dass Langhalssaurier wahrscheinlich so viel gefurzt haben, weil die ja ähnliche Verdauung hatten wie Kühe, dass sie so viel CO2 ausgestoßen haben, dass die Forscher vermuten, dass alleine durch die Dinopupse das Klima in der Zeit der Saurier, der Langhalssaurier, warm blieb. Das fand ich war absolut meine Highlight-Studie. Und natürlich auch die Interviews und auch diverse Podcasts, die ich mit Karen Chin gehört habe, die sozusagen die Expertin für Dino-Kackhaufen ist. Das war auch kann ich nur empfehlen, da mal bei Spotify Karen Chin einzugeben und sich mal durch die Podcasts mit ihr zu hören, ist der Hammer. Ist ganz tolle Forschung.
Die super schönen Illustrationen stammen von der Lucia Samolo. Wie habt ihr zueinander gefunden und wie habt ihr zusammengearbeitet? Seid ihr gemeinsam ins Dino-Museum gegangen?
Die Bilder von Lucia sind tatsächlich einfach wahnsinnig schön und unsere Zusammenarbeit war so ein bisschen erstmal über Umwege. Wir haben ganz lange gesucht nach einer passenden Illustratorin für ein Dino-Buch, weil das natürlich auch eine große Herausforderung ist, weil das muss wissenschaftlich gut passen. Gerade das Bild der Dinos ist stark durch Filme wie Jurassic Park geprägt, passt aber überhaupt nicht zum aktuellen Stand der Forschung, sozusagen das Bild in der Öffentlichkeit oder das Bild vielleicht auch in manchen Kinderbüchern. Und das war mir wichtig, dass das in diesem Buch eben nicht so ist. Und wir haben ganz lange überlegt und irgendwann kam der Verlag mit Lucia sozusagen um die Ecke als Zeichnerin. Und sie hatte, glaube ich, vorher, das Erste, was ich von ihr gesehen habe, waren ihre Vögelbilder. Und das war erstmal im ersten Moment, war ich ein bisschen skeptisch, ob das so funktioniert, weil man muss sich schon so ein bisschen auch in die Welt der Dinos rein nörden. Aber das hat total super geklappt. Also sie ist inzwischen, glaube ich, mindestens genauso Dino-Nerd wie ich und freut sich über Dino-Dokus und wir sind da sozusagen im täglichen Austausch über verrückte Saurier. Die Zusammenarbeit ist unromantischer, als man sich das vielleicht vorstellt. Also ich habe einfach ganz viele Bilder und Fakten auch für sie gesammelt. Ich habe ihr immer wieder Links zu Dino-Dokus geschickt, wo ich sage, okay, das ist eine tolle Darstellung von diesen. Ich habe ganz viele Videos zu den Themen, zu den Seiten zusammengestellt, auch Bilder der Saurier und ihr das sozusagen immer wieder geschickt und auf der anderen Seite kamen immer wieder Bilder zurück und ich hab dann sozusagen gesagt, ja, das ist plausibel, das sieht so aus, das könnte so aussehen und hier hast du künstlerische Freiheit. Also das war so ein bisschen, ja, also auf der einen Seite irgendwie habe ich dann sozusagen den wissenschaftlichen Input gegeben und sie hat dann immer was ganz Tolles draus gezeichnet und ich habe sozusagen immer mal geguckt, ob das irgendwie passt oder ob da manchmal, ob da vielleicht irgendwelche Missverständnisse drin sein könnten, genau. Aber das war eigentlich nie so. Also ich war immer super, bei jeder Skizze, die ich bekommen habe, war ich immer super happy und habe ihr sofort geschrieben, wie toll ich das finde. Außerdem hatten wir natürlich noch eine Paläontologin also Daniela Schwarz vom Museum für Naturkunde in Berlin, die sich das Buch auch nochmal angeschaut hat, die auch nochmal auf jede Zeichnung geschaut hat und auch viele der Paläontologinnen, die vorkommen, haben auch die Seiten bekommen und haben auch nochmal drauf geschaut, so dass das sozusagen ein ganz toller Austausch war. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, die Bilder zu diesem Buch machen das Buch auch optisch sozusagen zu einem wunderbaren Kontrast zu all den Dino-Büchern, die es auf dem Markt gibt und die oft sehr konventionell und sehr langweilig geschrieben sind auch und häufig auch der aktuellen Dino-Forschung immer so 2, 3, 4, 5 Jahre hinterherhängen.
Welcher ist dein Lieblingssaurier?
Mein Lieblingssaurier. Ich würde jetzt 2 nehmen. Ich mag den Parasaurolophus und sämtliche Entenschnabeldinosaurier, weil das einfach wahrscheinlich sehr soziale Tiere waren. Der Parasaurolophus hatte sozusagen ein Horn, einen langen Hornkamm auf dem Kopf, den er wie eine Trompete nutzen konnte und so wahrscheinlich mit den anderen Tieren in der Herde kommuniziert hat. Und das finde ich irgendwie eine ganz wunderbare Vorstellung, dass sozusagen Dinosaurier, was ja übersetzt bedeutet schreckliche Echse, dass es überhaupt keine schrecklichen Echsen waren, sondern sehr soziale Tiere, die auch in großen Herden lebten und wahrscheinlich da ein sehr großes soziales Miteinander hatten. Also das sieht man auch an Gehirnabdrücken, die zu Verwandten des Parasaurolophus gefunden wurden, dass sozusagen der Teil, der für soziale Interaktion in diesem Hirnteil sozusagen zuständig ist, dass der wahrscheinlich sehr groß war. Und das finde ich einfach sehr schön. Und was mich, wenn ich auch mag, ist der Oviraptor. Der wurde früher, der heißt, das Ding heißt Eierdieb, sein Name. Das stimmt aber gar nicht, weil dieses Tier, was man auf dem Nest sitzend gefunden hat oder in der Nähe des Nests sitzend, war wahrscheinlich ein brütender Vater oder eine brütende Mutter und gar kein Eierdieb. Und Forscher vermuten, dass beim Oviraptor tatsächlich der Vater die meiste Brutzeit verbracht hat, während die Mutter sozusagen sich ums Eierlegen kümmerte und das Essen beschaffte. Also sozusagen gelebte Gleichberechtigung schon vor 100 Millionen Jahren. Das finde ich einfach super, einen super schönen Fakt. Das machen übrigens heute viele Vögel immer noch, dass sozusagen die Väter brüten und die Mütter sich ums Essen kümmern. Das ist ganz logisch, weil wenn durch diese Gleichberechtigung können die Vögel nämlich größere Eier legen. Das ist also gar nicht so absurd, das zu machen, aber das fand ich war so ein Punkt, wo ich das macht ihn auch zu einem Lieblingsdino.
Und weil ich dich schon dran habe, ganz anderes Thema. Du hast letztes Jahr ein Buch, das sich an Eltern richtet, geschrieben. Eltern als Team. Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit. Welchen Top-Tipp zur Vereinbarkeit kannst du den HörerInnen mitgeben?
Eltern als Team. Das ist und die Vereinbarkeit. Ich glaube, den schwersten und vielleicht einfachsten Hack, den ich zum Thema Vereinbarkeit geben kann, ist eigentlich, Vereinbarkeit möglichst paritätisch in der Beziehung aufzuteilen. Also, dass beide Partner gleich viel sich engagieren, was die Care-Arbeit angeht, gleich viel Verantwortung im Mental Load und Co. übernehmen und ja, sich auch gleich viel einbringen in die Arbeit rund um Kind und Co. Also das ist, glaube ich, das große Geheimnis von Vereinbarkeit, dass sozusagen, wenn man es zu zweit macht und wenn nicht einer sozusagen alles macht, dann geht es am leichtesten. Aber dann natürlich ist es ein langer Weg dorthin und wenn man in meinem Buch blättert, gibt es auch ganz viele Frauen und Autorinnen, die das deutlich besser erklären, sozusagen, oder noch tiefgehender erklären, wie man da hinkommt. Die sind alle in meinem Buch auch erwähnt und da kann ich nur auf Autorinnen wie Laura Fröhlich und Co. verweisen, die wirklich tolle Dinge dort leisten und das auch schon viel länger machen als ich. Und deshalb, ich werde mich jetzt aufs Kinderbuchschreiben konzentrieren. Und das Buch war eine tolle Erfahrung, hat sozusagen, glaube ich, auch mich in der Vereinbarkeit oder uns in der Vereinbarkeit nochmal weitergebracht. Aber insgesamt glaube ich, dass es mir mehr Spaß macht, am Ende spannende und innovative und ungewöhnliche und diverse und vielfältige Kinderbücher zu schreiben und mutige Kinderbücher, als ja Vereinbarkeitsdebatten zu führen.
Danke für den großartigen Input.
Ja, vielen Dank für deine Einladung und genau, vielen Dank dafür, dass ich über mein Dino-Buch sprechen durfte. Tschüss!
Danke, Birk. Leseratte Roh ist mit einem Buch am Start, für das sie eigentlich nicht mehr wirklich Zielgruppe ist, aber sie war so nett und hat es für euch trotzdem gelesen.
Leseratte Roh empfiehlt.
Hallo, ich stelle heute das Buch Das die Diggers, kriegt aus der Urzeit, das Geheimnis des Urvogels Archaeopteryx vor. Es ist von Silke Frey und Marie Geisler. In dieser Geschichte geht es um einen jungen Bergarbeiter, der einfach ein Fossil fand. Aber er hatte sehr starken Husten und war sehr krank. Das Fossil kam ihm besonders vor und er ging zum Doktor. Der Doktor war nämlich irgendwie besessen von Fossilen und nahm die auch statt Geld ein. Dann gab er dem Doktor das Fossil und bekam 5 gratis Arztbesuche dafür. Der Doktor ließ sich nicht anmerken, wie besonders das Fossil eigentlich war. Da nämlich viele Leute, nämlich ganz England, suchte nämlich schon danach. Die Geschichte spielt 1861. Und es wirklich passiert, ja. Aber die Diggers sind ja diese Bande und die sagen halt zu ihrer Seite einfach, erklären da auch ein bisschen was dabei und so. Die leben halt heute und lösen halt diese Sachen. Besonders interessant fand ich aus dem Vorwort, dass halt in diesem Buch einfach keine Frauen vorkommen. Also in diesem Buch kommen keine Frauen vor. Dafür können wir nichts. Natürlich hätten wir einfach eine Frau erfinden können. Da das hier aber ein Sachbuch ist, in dem beschrieben wird, was wirklich passiert ist, haben wir es nicht getan. Du sollst dich nämlich ruhig ärgern. Nicht über uns, aber darüber, dass Frauen früher nicht Wissenschaftlerin werden konnten und dass sie deshalb hier zu kurz kommen. Eine haben wir dann doch erfunden. Das war jetzt ein Teil des Vorworts, das fand ich nämlich sehr interessant. Das Buch würde ich für Leute, für so Kinder empfehlen, die vielleicht sich für dieses Thema interessieren und vielleicht denen die Bilderbücher schon ein bisschen zu kindisch sind und vielleicht mehr lesen wollen. Ich persönlich fand es nicht so spannend, ein bisschen langweilig. War halt überhaupt nicht auch mein Thema. Ich habe aber schon bessere Dinosaurierbücher gelesen. Ich fand, das Buch war okay. Ich habe es schon gesagt, wofür ich das empfehlen würde. Ich finde das auch schon cool eigentlich. Die Zeichnungen finde ich ganz süß.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Diverse Kinderbücher Podcast.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt-Original.